Ja, es gibt die Tage in meinem Arbeitsalltag, wo ich mich zu Abend frage, was habe ich heute eigentlich erreicht? Was habe ich heute bewerkstelligt? Und vielleicht hast du dir die Frage auch schon gestellt, so zu Abend, nach einem normalen Tag. Was habe ich heute eigentlich gemacht, den ganzen Tag? Jetzt musst du wissen, ich bin Pastor von Beruf und das ist ein super Job. Und ich mache das sehr gern. Aber es ist ein Job, wo man nicht immer gerade so schnell das Resultat sieht von dem, was man macht. Und dann gibt es so Tage, die sind gefüllt mit allen möglichen Kleinigkeiten, Mails schreiben und lesen, Zeug schreiben, wo nie jemand wird lesen, Gespräche führen, wo man schnell wieder wird vergessen, dieses und jenes warten und planen und auf einen Bescheid warten, dass man weiter planen kann und so weiter. Und das sind dann so die Tage, wo ich glaube, die Leute, die nicht Pastoren sind, also ihr alle, euch manchmal fragen, was macht eigentlich ein Pastor den lieblangen Tag? Da haben auch schon Leute gesagt, du kannst ja nicht 5 Tage in der Woche eine Predigt vorbereiten. Das stimmt. Ja, genau. Aber vielleicht fragst du dich das selber manchmal auch. Was mache ich eigentlich so den lieblangen Tag? Der Henry Nouwen, ein katholischer Theologe, der hat in diesem Zusammenhang mal davon geredet, dass es so ein bisschen 2 Extreme gibt bei uns Menschen. Auf der einen Seite gibt es die Wanderer, hat er die genannt. Das sind die, die immer unterwegs sind, die immer beschäftigt sind, die immer Termine haben, die immer involviert sind und immer etwas zu tun haben. Und auf der anderen Seite gibt es, hat er gesagt, die immer rumsitzen. Die ja, müde sind vom Leben, die sich ein bisschen an sich vorbeigehen lassen, vielleicht auch ihren Job so ein bisschen über sich ergehen lassen, ihren Alltag so ein bisschen über sich ergehen. Und ich meinte mal, wir haben alle wahrscheinlich beide Anteile in uns. So die Momente, wo wir total beschäftigt sind und viel zu tun haben und involviert sind. Und die Zeiten, wo wir einfach denken, lassen wir das Leben ein bisschen über uns hinweg plätschern, ein bisschen rumsitzen. Und wahrscheinlich sind wir alle mal so in unser Berufsleben oder in unser Erwachsenenleben reingestartet mit der Idee, dass unser Leben müsste bedeutungsvoll sein, vielleicht einen Unterschied ausmachen, dass wir etwas Sinnvolles machen wollen mit unserem Leben. Und das ist sicher uns allen gelungen. Aber es gibt ja auch so, wenn man zurückschaut über die Jahre, die Momente, wo man sich vielleicht gefragt hat, ist das wirklich das Leben, das ich mir vorgestellt habe? Bin ich an dem Punkt jetzt, heute, wo ich mir gedacht habe vor ein paar Jahren? Das können so Fragen sein. Irgendwo zwischen rumsitzen und rumwandern, wo wir uns so ein bisschen fragen, ist das das Leben, das ich mal wollte? Ich bin überzeugt, dass es nicht so sehr auf den Beruf drauf ankommt, den wir machen. Du kannst im Büro arbeiten, du kannst daheim arbeiten, du kannst Softwareentwicklerin sein oder Lehrer oder Bankmanagerin. Jeder Beruf, jede Beschäftigung, die wir machen, können wir mit mehr Bedeutung oder mit mehr Sinn füllen. Als einfach ein normaler Job, ein normales Leben vielleicht mit sich bringt. Und um das geht es heute. Ich werde über das Thema reden, von einem neuen Level. Wir sind ja dran, in diesen Wochen haben wir uns ein bisschen mit dem Markus-Evangelium, mit dem ersten Kapitel beschäftigt. Und heute schließen wir das ab. Wir werden dann bald wieder aufnehmen im zweiten Kapitel. Aber heute ist so eine Szene dran, die finde ich so schön. Weil es ist so eine Alltagsszene. Da geht es um Leute, die haben einfach ihren Job gemacht. Und haben ihr Weekend gehabt. Den normalen Lebensrhythmus. Und da kommt Jesus rein, in ihren ganz normalen Alltag, ihren ganz normalen Wochenrhythmus und hebt all das, was sie hier haben, auf ein neues Level auf. Und über das wollen wir heute ein bisschen mehr nachdenken. Und zwar ist es zuerst einmal ein neues Level für dich. Und was kommt? Mich. Ich erwarte vom Coop dann da irgendwie Werbung, Geld, dass ich Werbung mache für ihren Slogan. He? Also es geht los mit dem typisch atemlosen Stil vom Erzählstil von Markus. Er schreibt, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er 2 Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Simon und sein Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Jetzt. Das ist sehr eine skizzenhafte Beschreibung hier von Markus. Und wir müssen ein bisschen mehr Hintergrundinfos haben, dass das, was wir hier lesen, die zwei Sätze ein bisschen mehr Sinn macht. Wenn wir zur Zeit gelebt hätten, von diesen vier Männern, die hier erwähnt werden, oder von diesen zwei, und wir Jesus das erste Mal gesehen hätten, dann ist die Chance gross, dass wir gedacht hätten, das ist ein Lehrer. Hebräischer Rabbi. Das wäre so unser erster Eindruck gewesen von ihm. Sehr wahrscheinlich. Weil ganz viele Leute, die eine Begegnung haben mit Jesus, bezeichnen ihn in der Regel als Rabbi, als Lehrer. Das ist das Erste, was die Leute ihn als Jesus bezeichnet haben, als Lehrer. Und damals war es so, dass es so ein dreistufiges, eine Art Schulsystem gegeben hat, in Israel. Die unterste Stufe, die normale Stufe, war für alle Kinder und die hat etwa bis 12. Und in dieser Zeit haben die Kinder hauptsächlich die 5 Bücher Mose auswendig gelernt, die Tora. Und dann war man 12 und dann war fertig mit der Schule. Die Mädchen sind dann meistens verlobt und kurz darüber aber verheiratet worden. Die Jungs haben eine Lehre gemacht, meistens im Betrieb vom Vater. Der Fischer ist Fischer geworden und der Zimmermann ist Zimmermann geworden und so weiter. Halt, man hat den Job von seinem Vater gelernt. Das ist eigentlich die normale, dann ist eigentlich fertig mit der Schule. Die Besten von den Besten haben noch ein bisschen länger in die Schule dürfen. Die haben das Privileg gehabt, den Rest vom Alten Testament auswendig zu lernen. Das ist so ein bisschen das Ziel gewesen dann von dieser zweiten Stufe. Aber das haben nur wenige gemacht. Die Besten von den Besten. Und dann ist die Stufe 3 gekommen. Stufe 3, das war wirklich so die Allerbesten von den Allerbesten gewesen. Die haben sich selber dann einen Rabbi gesucht, einen Lehrer. Und es hat ein paar gegeben von diesen bekannten Rabbis, Lehrer. Und wenn du zu den Allerbesten von den Besten gehört hast, bist du so zu einem Rabbi hergegangen und hast so etwas Ähnliches gesagt wie, Rabbi, darf ich dir nachfolgen? Und wenn dann der Rabbi zu dir gesagt hat, okay, dann bist du ein sogenannter Jünger wurde von dem Rabbi. Und die haben Talmidim geheissen. Und der Begriff Talmidim, der kommt in unserer Bibel auch vor und wird meistens übersetzt mit Jünger oder Schüler. Die bessere Übersetzung wäre wahrscheinlich Lehrling. Weil die Leute waren Lehrling von ihrem Rabbi. Lehrling im Sinn von, wie wir es heutzutage auch brauchen, jemand erlernt das Handwerk in einem Betrieb und ist ein Lehrling. Und jetzt ist es so gewesen, wenn dich so ein Rabbi unter seine Fittiche genommen hat und du Schüler geworden bist von dem, dann hast du eigentlich 3 Ziele gehabt in dieser Ausbildungszeit. Ziel 1 war, immer mit dem Rabbi zusammen sein. Die haben die ganze Zeit verbracht mit diesen Rabbis, die haben den Alltag mit ihnen verbracht, haben geschaut, was sie arbeiten, haben mit ihnen zusammen gegessen, haben am gleichen Ort übernachtet. Einfach die ganze Zeit mit ihnen zusammen gewesen. Das zweite Ziel war, werden wie der Rabbi. Es ist nicht nur darum gegangen, das Wort zu lernen oder das Wissen, sondern es ist auch darum gegangen, die Eigenschaften von dem Rabbi anzunehmen. Manchmal haben sie sogar die Art, wie sie sich bewegt haben oder wie sie geredet haben die Schüler übernommen. Und das dritte Ziel war, machen, was der Rabbi macht. Also das, was der Rabbi als Handwerk hatte oder was er gemacht hat, hat der Schüler gelernt. So, mit dem Hintergrund Info. Das war jetzt ein bisschen technisch gewesen vielleicht. Aber es ist wichtig zum Wissen, weil mit dem Wissen im Hinterkopf ist es erstaunlich zu sehen, was da unser Rabbi Jesus von Nazareth macht. Weil er kehrt schlichtweg das ganze System um. Nicht die Jünger kommen zu ihm und sagen, Rabbi, darf ich dir nachfolgen? Sondern Jesus geht zu irgendwelchen Fischern hin und sagt, wollt ihr meine Schüler werden? Und das war etwas ganz Besonderes gewesen. Und er hat auch nicht die Besten von den Besten ausgewählt. Die Fischer sind wahrscheinlich einfach ja, normale Handwerker gewesen, die die Grundausbildung gemacht haben. Aber er sieht in diesen einfachen, vielleicht ein bisschen ungehobelten Fischern hier am Galiläa in Kapernaum, sieht er das Potenzial. Sieht er etwas in ihnen, und will ihr Leben auf ein neues Level bringen. Und das ist auch gerade gute Nachricht für uns alle. Es geht ja immer darum, gute Nachricht zu finden in diesen Texten. Darum heisst es Markus Evangelium. Es ist gute Nachricht. Und es ist für uns gute Nachricht, weil es uns sagt, hey, egal, was du gemacht hast in deinem Leben bis jetzt oder auch nicht gemacht hast, egal, welche Ausbildung du hast oder nicht hast, egal, ob du dir selber schlau vorkommst oder nicht, ob du das Gefühl hast, du gehörst zu den Besten oder überhaupt nicht zu den Besten, Jesus will, dass du sein Schüler wirst, dass du sein Lehrling wirst. Er hat ein paar Kapitel später, Markus 8, hat er mal Folgendes gesagt. Das heisst, dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich, also alle, die da waren, und sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, wenn jemand, also egal wer, wenn jemand das sein will, dann darf er mein Lehrling sein. Er spricht jeden von uns an. Und das Erstaunliche ist da, und die gute Nachricht da ist, nicht wir müssen uns irgendeinen Status bei Gott erarbeiten, nicht wir müssen beweisen, dass wir gut sind oder dass wir etwas können, sondern Gott kommt in Jesus in die Welt hinein und sagt, ich will dich als mein Schüler haben, ich will, dass du mein Lehrling wirst, ich will dich hineinnehmen, ich will dein Leben auf ein neues Level aufbringen. Jetzt, was heisst denn das? Nachfolger sein von Jesus. Der Ausdruck Nachfolger von Jesus oder Jüngerschaft, das ist so ein Ausdruck, der wird viel gebraucht in der Kirche und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe lange Zeit echt Mühe gehabt mit dem Ausdruck. Weil es hat mir nie recht jemand können sagen, was das genau bedeutet, Jünger von Jesus sein. Und ich habe nicht recht gewusst, was heisst das in meiner Praxis, was heisst das in meinem Alltag, Jünger von Jesus sein. Und mir helfen drei Punkte, die ich euch auch mitgeben möchte, wo dir vielleicht auch hilft. Was bedeutet es, Nachfolger von Jesus zu sein? Und es hat natürlich viel damit zu tun, was mit den Rabbi und Schülern damals war. Der erste Punkt ist einfach mit Jesus sein. Wir haben es vorher davon gehabt, die Schüler, ihre erste Hauptaufgabe war, zusammen sein mit ihrem Rabbi, 24 Stunden am Tag. Und jetzt kannst du dir denken, ja, wie geht das? Ich meine, wir können ja nicht einfach so Jesus nachher trotteln im Alltag. Ich meine, das war für die Jünger einfacher, alles ablecken und einfach Jesus nachher laufen. Wie macht man das heutzutage? Ich glaube, ein Geheimnis liegt da drin, dass wir lernen, im Alltag mit dem Heiligen Geist, das ist der Geist von Jesus, verbunden sein. Dass wir lernen, in unserem Alltag möglichst die ganze Zeit mit Jesus verbunden sein durch den Heiligen Geist. Der John Mark Comer hat es mal so formuliert, er hat gesagt, das erste und vorrangige Ziel eines Lehrlings von Jesus ist es zu lernen, sich beständig dem Geist Gottes bewusst und in Verbindung mit ihm zu sein. Das wäre die erste und wichtigste Aufgabe von einem Jünger. Von einem Lehrling von Jesus. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir uns im Alltag immer wieder so einen Moment nehmen, egal wo wir gerade dran sind, wie einen Moment innehalten und uns sagen, das da, was ich mache, ist nicht alles. Sondern aufschauen, gedanklich wenigstens, einen Moment innehalten und sagen, der Heilige Geist ist jetzt da. Jesus ist durch seinen Geist jetzt da. Und Jesus ist stärker als gerade meine Angst oder meine Sorge oder meine Herausforderung oder mein Stress, wo ich drin bin. Jesus ist jetzt da und ich bin mit ihm zusammen. Das Zweite, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, ist, wie Jesus werden. Wir haben es auch von dem vorher gehabt. Ein Schüler, ein Teil mit ihm, hat versucht, so zu werden wie sein Rabbi. Und die Idee ist, dass wir nicht nur sozusagen das Wort von Jesus hören, sondern auch seine Art, seinen Charakter übernehmen in unser Leben. Und das ist natürlich etwas, das dauert das Leben lang. Das ist ein Prozess, der das Leben lang wird dauern. Aber es ist ein Prozess, wo wir mit der Zeit vielleicht bemerken, plötzlich, wenn wir dann eben ja, in unserem Alltag immer verbunden sind, immer mehr verbunden sind mit dem Heiligen Geist, wo man plötzlich merkt, hey, in dem Moment bin ich weniger schnell verrückt worden. Ich habe plötzlich ein bisschen mehr Geduld gehabt. Die Person, die mir eigentlich immer gleichgültig war, für die habe ich plötzlich Liebe gehabt. Das sind Prozesse der Veränderung, wo wir immer mehr so werden sollen werden wie Jesus. Und das Letzte, der dritte Punkt, ist dann noch tun, was Jesus da hat. Aus von sieben haben wir es gehabt. Es ist darum gegangen, von dem Lehrer zu lernen. Ich meine, wenn ein Lehrling, sagen wir mal, ein Schreinerlehrling am Schluss von seiner Lehre zwar alles theoretisch tiptop weiss, aber keine Sage kann bedienen und keinen Tisch kann reparieren kann, würde man sagen, du weißt was, das hat nicht geklappt. Das war für nichts, deine Lehre. Und Jesus hat seine Nachfolger eingeladen, nicht nur zu hören von ihm, nicht nur zu hören von ihm, sondern dann auch zu tun, was er da hat. Und er sagt da zu seinen ersten Jüngern, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und ich habe immer gedacht, ja, das war wahrscheinlich so ein Wortspiel von Jesus, oder Fischer, Menschenfischer, okay. Vielleicht, Jesus hat schon Humor gehabt, aber es ist ein bisschen ein flacher Witz. Ich habe gelesen, dass der Ausdruck Menschenfischer damals ein Ausdruck war für einen guten Lehrer. Nämlich einen, der eben die Aufmerksamkeit von seinen Zuhörern hat können fischen. Also seine Menschen können die Aufmerksamkeit an sich ziehen, mit dem, was er geredet und da hat. Und das ist schon erstaunlich. Das sind ganz normale Fischer, Handwerker gewesen. Und Jesus sagt zu denen, schaut, ich will euch zu Menschenfischern machen, also zu Lehrern, die die Aufmerksamkeit von ihren Zuhörern packen können. Jesus hat in ihnen etwas gesehen, wo ganz viel wahrscheinlich um sie herum nicht gesehen haben. Das Umfeld von diesen Fischern hat in denen wahrscheinlich nicht solche Menschenfischer-Lehrer gesehen. Und wenn wir uns diese ganzen Erklärungen bewusst sind, dann macht wahrscheinlich eben auch die Reaktion der Jünger Sinn. Ich habe mir eben immer gedacht, das ist schon ein bisschen seltsam, dass die einfach da alles stehen und liegen lassen und mit Jesus mit sind. Aber wenn man diese Sachen weiss, das war der Hintergrund gewesen, macht es Sinn, wenn es nachher heisst, sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Er war noch nicht viel weiter gegangen, da sah er zwei Männer, die im Boot saßen und ihre Netze in Ordnung brachten. Jakobus, den Sohn des Zebedäus und seinen Bruder Johannes. Jesus forderte sie ebenfalls auf, mit ihm zu kommen. Da ließen sie ihren Vater Zebedäus mit den Arbeitern im Boot zurück und schlossen sich Jesus an. Die vier, Simon, Andreas, Jakobus, Johannes, merken in dem Moment, da ist etwas Besonderes. Das ist ein spezieller Moment. Der Jesus, der Rabbi, sieht etwas in uns und es ist eine ganz besondere Gelegenheit, dass wir da mitgehen. Und darum lassen sie alles liegen und stehen und gehen mit Jesus mit. Weil sie spüren, sie können es vielleicht nicht so sagen, aber sie spüren, dass Jesus ihr Leben auf ein ganz neues Level aufheben will. Und sie lassen ihre Arbeit und ihre Familie zurück. Jetzt, das bedeutet nicht, dass sie nie mehr gefischt haben. Wir lesen später, dass sie auch wieder gefischt haben und dass sie ihren Job auch wieder gemacht haben. Und auch ihre Familie, es bedeutet nicht einfach, dass sie ihre Familie nie mehr gesehen haben. Aber sie haben die Sicherheit von dem Moment, sie haben die Sicherheit von ihrer Familie, die Sicherheit von ihrem Job, das, was sie gewusst haben, wie es läuft, ihren Alltag haben sie zurückgelassen und haben Jesus zu ihrer ersten Priorität gemacht. Sie haben es zu ihrer Priorität gemacht, von Jesus zu lernen, mit ihm zusammen zu sein und so zu werden wie er. Und auch für unser Leben, für unseren Alltag, bedeutet Jesus nachfolgen nicht, dass wir alle Pastoren und Missionar werden müssen. Es könnte für ein paar von uns das schon bedeuten. Das will ich nicht ausschliessen. Und vielleicht noch ein bisschen mehr, als wir manchmal das Gefühl haben. Aber es bedeutet sicher nicht für alle von uns. Sondern es bedeutet, dass wir vielleicht die ein oder andere Hürde müssen überwinden müssen, um mit Jesus in unserem Alltag zu leben und Lehrling zu sein von ihm. Eben damals ist es darum gegangen, die Familie und den Job hinter sich zu lassen. Das ist heutzutage vielleicht nicht mehr so eine Herausforderung. Man findet immer mal wieder einen Job. Und die Familie zurückgelassen, ja, das macht man immer wieder, oder? Aber heutzutage ist die Hürde vielleicht, dass wir unsere Vorstellung von Karriere hinter uns lassen. Die Vorstellung von, so müsste mein schönes, gemütliches Leben aussehen. Vielleicht müssen wir solche Sachen zurücklassen. Und werden eingeladen von Jesus, seine Lehrling zu werden. Mit ihm zusammen zu sein, so wie er zu werden und zu tun, was er tut. In unserer Nachbarschaft, in unserer Familie, in unserem Job. Das zu tun, was Jesus da hätte, soll werden, wie Jesus war. Und Jesus lässt seine Jünger nicht primär ein, Christen zu werden, sondern er lässt seine Jünger primär ein, Lehrling, Jünger, Schüler, Schülerin von ihm zu werden. Und ich weiß nicht, ob du das von dir könntest sagen. Ja, ja, natürlich, ich bin Lehrling von Jesus. Oder nicht? Ja, und dann ist interessant, da kommt gerade die erste Lektion. Wie gesagt, ein Lehrer ist immer, die Schüler sind mitgegangen mit dem Lehrer in den Alltag und dann ist es gerade losgegangen. Und jetzt geht es noch darum, um ein neues Level für eine Gemeinschaft, für uns. Also Jesus, der Rabbi Jesus nimmt seine Jünger mit zur ersten Lektion. Es heißt, denn sie kamen nach Kapernaum, das ist Kapernaum. Gleich am darauf folgenden Sabbat ging Jesus in die Synagoge und sprach dort zu den Menschen. Die vier gehen mit Jesus mit. Jesus hat seinen normalen Alltag und zu seinem normalen Alltag hat dazu gehört, dass er wahrscheinlich jeden Samstag in die Synagoge gegangen ist. Als Rabbi, als Lehrer. Das hat normal dazu gehört. Ich wundere mich manchmal ein bisschen, wenn Christen so Sachen sagen wie, ja, ich muss doch nicht jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, das hat doch Jesus nicht gesagt. Nein, er hat es nie gesagt, aber er hat es gemacht. Für ihn hat das dazugehört, zu seinem normalen Alltag, dass es einen Tag in der Woche gegeben hat, wo er sich getroffen hat, mit der Gemeinschaft von Gläubigen, die er dazugehört hat. Das ist einfach ein normaler Teil von seinem Lebensrhythmus gewesen. Und dann heisst es, dort, sie waren von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie Schriftgelehrte, sondern mit Vollmacht. Jetzt das Wort Vollmacht kann man auch übersetzen mit Autorität. Jetzt weiss ich nicht, wo du so stehst bei dem Thema, wenn es um Vollmacht und Autorität geht, ob das in dir positive Gefühle weckt oder eher nicht so. Das sind eher nicht so beliebte Begriffe. Aber was ich cool finde, ist, dass Autorität mit dem Wort Autor, dass das den gleichen Stamm hat. Also der Autor ist, zum Beispiel von einer Geschichte, der kann kompetent und mit Autorität darüber Auskunft geben, um was es wirklich geht in dieser Geschichte. Weil er selber der Erfinder von dieser Geschichte ist. Wenn Jesus mit Autorität gelehrt hat, dann heisst das, dass weil er der Autor, der Schöpfer von dieser Welt ist, dass er kompetent darüber Auskunft geben kann, wie die Welt denkt ist, wie Beziehungen zwischen Menschen denkt sind, wie Beziehungen zwischen Mensch und Gott denkt ist. Das ist die Art von Autorität, die Jesus hatte. Er konnte mit Kompetenz darüber Auskunft geben, wie das Gott die Welt gedacht hat. Und genau das ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn wir hier in einem Gottesdienst so zusammenkommen. Wir wollen vom Autor und Schöpfer lernen. Von dem, wo die Welt geschaffen hat, wo weiß, wie die Sachen laufen auf dieser Welt. Und darum hat Jesus Autorität. Nicht, weil er die mit brachialer Macht und brachialer Gewalt durchsetzt, sondern weil seine Worte eben als Autor Macht und Autorität haben. Und dann, wie so oft bei Jesus, folgen seinen Worten auch Taten. Das ist bei uns nicht immer ganz gleich. Aber bei Jesus hat seine Wort immer auch Taten gefolgt. Weil es heisst denn, in der Synagoge war auch ein Mann, der einen bösen Geist hatte. Er schrie, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zugrunde zu richten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Schweig, befahl ihm Jesus. Verlass diesen Mann. Da riss der böse Geist den Mann hin und her und verließ ihn mit einem lauten Schrei. Alle waren erstaunt und erschrocken und einer sagte zum anderen, was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht, das ist wieder das Wort Autorität, eine neue Lehre verkündet. Sogar den bösen Geistern befiehlt er und sie gehorchen ihm. Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass ganz viel von den Heiligen von Jesus am Sabbat stattfindet. Im Kontext von der Synagoge, im Kontext von der jüdischen Gemeinschaft, im Kontext vom jüdischen Gottesdienst finden ganz viele von diesen Heiligen und Wunder statt. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Weil Gott, der Schöpfer, hat ursprünglich den Sabbat einem Menschen gegeben, als einen Tag von der Freude, von der Anbetung und von der Wiederherstellung. Und wenn Jesus da jetzt seine Macht zeigt über die bösen Geister, dann zeigt er eindrücklich die Bedeutung vom Sabbat. Dann bringt er die Gemeinschaft, das Miteinander, das sie haben, auf ein neues Level. Er bringt es wieder dorthin zurück, um was es ursprünglich gegangen ist. Es geht um Wiederherstellung, es geht um Freude. Es geht um die Anbetung von Gott. Er als Autor, als Schöpfer von dieser Welt, hat in dieser Synagoge drin wieder die Bedeutung vom Sabbat den Leuten klar gemacht. Und auch unseren Sonntag ist ein besonderer Ruhe und Viertig. Ein Tag, wo der Wiederherstellung ist. Ein Tag, wo soll Heilung passieren. Ein Tag, wo soll wieder Menschen sollen wieder zur Ruhe kommen, sollen wieder in Ordnung kommen, sollen wieder heil werden, innerlich und äußerlich. Unsere Gottesdienste haben nicht einfach das Ziel, dass wir zusammenkommen und uns sehen, das ist auch schön, aber es hat noch viel ein tieferes Ziel. Es hat auch nicht nur einfach das Ziel, dass wir ein paar Infos über Gott weitergeben. Sondern der grosse Unterschied ist, dass wenn wir zusammenkommen, dass wir die Kraft von Jesus durch den Heiligen Geist erleben dürfen. Und das kann so unterschiedlich aussehen. Das kann passieren in einer Predigt, dass der Heilige Geist dich anspricht. Mit Trost, mit Herausforderung, mit was auch immer es vielleicht ist. Es kann passieren im Lobpreis, dass Gott dich berührt. Es kann passieren, wenn jemand für dich betet, hinten oder nach dem Gottesdienst. Es kann passieren während dem Abendmahl. Es kann sein, dass nachher beim Austausch, beim Kaffee, jemand für dich beten kann, dass dort Jesus wirken kann. Aber das Ziel von all dem ist, dass wenn wir hier zusammenkommen, dass wir die Kraft von Jesus durch den Heiligen Geist erleben dürfen. Und darum ist es vielleicht gut, wenn wir auch vorbereitet in so einen Gottesdienst hineinkommen. Wenn wir uns überlegen, wenn wir mit Erwartungshaltung hierher kommen, ich weiss nicht, ob du das machst, ob du Erwartung hast, dass Gott wirkt, wenn du am Sonntag hierher kommst. Und manchmal ist es so ein Hetz am Sonntagmorgen mit den Kindern und alles Zeug und Sachen und dann hetzt man da rein und dann braucht man überhaupt mal eine halbe Stunde zum Ankommen und dann merkt man, ah, ja stimmt, ich bin in einem Gottesdienst und Gott wäre auch da und könnte auch wirken. Ich glaube, das ist ein bisschen zu spät, das ist ein bisschen zu wenig. Es ist gut, wenn wir mit Absicht, mit Vorbereitung, mit Erwartungshaltung in einen Gottesdienst kommen. Weil da wird Jesus wirken, da wird der Heilige Geist präsent sein. Und darum überlegt er das vielleicht auch. Wie komme ich in einen Gottesdienst? Habe ich eine Erwartung? Will ich, dass Gott wirken kann? Und wie tue ich mich auf das vorbereiten? Jetzt komme ich zum Schluss. Nochmal die Frage vom Anfang: Was hilft denn jetzt? So zwischen dem Extrem vom Umwandern und Umsetzen. Ich habe gesagt, es ist kein besonderer Job, den wir haben müssen, sondern es ist die Einladung von Jesus, die sagt, willst du mein Lehrling werden? Und vielleicht denkst du jetzt wieder, wieso redet er immer von Lehrling und Jünger? Wieso redet er nicht von Christen? Christen, wir müssen doch Christen werden. Die Sache ist, dass der Ausdruck Christen im Neuen Testament 3-mal vorkommt, der Ausdruck Jünger 268-mal. Also Jünger sein war der normale Begriff, den man gebraucht hat für Leute, die Jesus und seinem Weg nachgefolgt sind in der ersten Kirche. Und das war der normale Ausdruck. Und Jesus ist eben nicht einfach nur ein nettes Hobby, ein netter Zusatz zu unserem Leben, so im Stil von, wir haben alles schön gepackt in unserem Leben und dann tun wir noch Jesus so als Topping oben drauf, dass er dann schaut, dass alles gut funktioniert. Sondern es ist der andere Weg rum. Und ich habe es mal so formuliert, es kann passieren, dass wir nicht Jesus nachfolgen, sondern dass wir wollen, dass er uns nachfolgt. Dass er segnet, was ich für ein Mädchen mal heirate, oder für eine junge Frau, besser gesagt. Dass er segnet, was ich für einen Job mache. Dass er segnet, was ich für ein Haus habe. Dass er all das segnet, was ich entscheide. Und nicht, dass ich frage, was würdest du denn wollen, Jesus von mir? Und Jesus hat das anders vorgelebt. Ich habe euch etwas unterschlagen, bei dem einen Vers aus Markus 8, 34. Dort ist der erste Teil noch sehr einladend. Dort heisst es, wenn jemand mein Jünger sein will, so im Stil von, es darf jeder mein Jünger sein, und Jesus sagt nachher, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und jetzt denken alle, oh nein, keine gute Nachrichten mehr. Aber schaut, sind wir doch ehrlich. Jeder von uns hat etwas im Leben, das ihn prägt und formt. Irgendetwas jagen wir alle nachher im Leben. Und die Einladung von Jesus ist, dass er sagt, mach mich zur Priorität in meinem Leben. Und nicht nur einfach Jesus in einem abstrakten Sinn. Jesus sagt, mach mich zur Priorität, indem du mit mir zusammen bist. Indem du so wirst wie ich immer mehr. Und indem du tust, was ich da habe. Und Jesus ist den Weg sehr konsequent gegangen. Er ist den Weg tatsächlich ans Kreuz gegangen und ist gestorben. Damit wir nicht mehr müssen, den Weg an ein wirkliches Kreuz gehen. Aber der Weg ans Kreuz, sein Tod, sein Auferstehung macht es möglich, dass wir ein Leben in Fülle dürfen bei ihm entdecken. Ein Leben, das vielleicht ein bisschen anders aussieht, als wir es uns ausgemalt haben, aber ein Leben mit Sinn, ein Leben mit Bedeutung, ein Leben mit Erfüllung. Ein Leben, das wir von ihm lernen. Ein Leben, das uns auf ein neues Level aufbringt. Und vielleicht bist du da heute Morgen und du hast immer gedacht, ja, ich bin ja Christ, ist ja alles gut und schön. Aber ich will dir einfach die Frage mitgeben. Bist du auch ein Lehrling von Jesus? Und wenn ich das beschäftigt und du dich fragst, wie könnte das aussehen, mit Jesus sein, wie Jesus werden, wie tun, was Jesus tut, dann darfst du auch gerne auf mich zukommen. Ich glaube, das ist etwas, was wir wieder ganz neu entdecken müssen und was wir vielleicht auch als Kirche ganz neu entdecken müssen. Und es würde mich wundern, oder ich würde es gerne hören, vielleicht auch von Leuten, was euch dann beschäftigt. Wenn dich das herausfordert, wenn dir das Fragen stellt, wenn du da eine Sehnsucht spürst, darfst du auch gerne auf mich zukommen. Du darfst auch nach der Predigt noch für dich beten lassen, hinten. Du darfst auch nach dem Gottesdienst für dich beten lassen, wenn du wie auch willst, heute nochmal neu sagen, schau Jesus, ich will von dir lernen. Ich will in dem, was ich mache im Alltag, von dir lernen. Ich will noch beten. Jesus, danke vielmals, dass du nicht einfach die Besten von den Besten ausgesucht hast für deine Jünger, sondern dass du ganz normale Leute angesprochen hast. Und danke, dass du auch heute jeden von uns ganz persönlich ansprichst. Und sagst, komm, folg mir nach. Komm, lehr von mir. Und Jesus, ich wünsche mir für uns alle, dass wir dürfen in unserem Alltag, dort wo wir sind, in unserem Job, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, Menschen werden, die mit dir sind. Die von dir lernen, die werden wie du. Und zeig uns auch, was das bedeutet. Lehr uns, Heiliger Geist, weil du bist der beste Lehrer. Amen.